willkommen zu Money and More, dem Podcast von brokervergleich.de, Folge 15. Auch wir befinden uns aktuell im Wahlmodus und zwar läuft noch bis zum 15. September unsere Brokerwahl. Insgesamt zum 8. Mal lassen wir über den Online-Broker des Jahres bzw. den Robo-Advisor des Jahres abstimmen. Für alle, die lieber in Bitcoin investieren, haben wir dieses Jahr eine kleine Überraschung. Und natürlich verlosen wir unter allen Teilnehmern der Brokerwahl auf brokervergleich.de wieder attraktive Preise. Was, wie und wo, verrate ich nach dem Hauptthema. Zunächst haben wir nämlich einen Gast, nämlich Stefan Schepers, CEO der Bonafide Immobilien GmbH. Wer sich mit Crowdinvesting in Immobilien beschäftigt, könnte schon mal über diesen Anbieter gestolpert sein. Wir reden über eine neue Plattform für Investoren und die Notwendigkeit von Demenz- und Boardinghäusern. Los geht's!
Interview der Woche.
Herzlich willkommen. Wir reden heute mit Stefan Schepers, Geschäftsführer der Bonafide Immobilien GmbH. Ist das soweit richtig?
Ja. Das ist richtig, Herr Hess. Herzlich willkommen ebenfalls. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Dann mal ganz in aller Kürze, stellen Sie sich mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Stefan Schepers. Ich bin der Geschäftsführer und ein bisschen auch Gründer der Bonafide Immobilien GmbH, die wir zwar als kleine Firma mal übernommen haben, aber aus der wir mittlerweile ein deutschlandweit operierendes Immobilienunternehmen gemacht haben. Ich bin 62 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und bin mit Leib und Seele Projektentwickler.
Wir haben eine kleine Tradition, die fängt immer so an, in drei Sätzen. Überzeugen Sie uns doch bitte mal von einem Investment in Immobilien über Bonafide Immobilien.
Bonafide Immobilien hat 47 Jahre Erfahrung. Hinter jedem Investment steht der Inhaber persönlich und haftet für die Anleger mit seinem Vermögen.
Einen Satz hätten Sie.
Bonafide hat Objekte im Pflegebereich, bei denen man nicht nur investieren kann, sondern auch Gutes tun kann.
Gut, das klingt für mich jetzt erstmal so, dass ich da mal einen Blick drauf werfen würde. Ja, wir sind ja eigentlich hier, weil Sie demnächst was Eigenes vorhaben, nämlich eine eigene Crowdinvesting-Plattform zu starten. Die Frage ist natürlich, warum braucht es eine eigene Plattform?
Ja, wir haben in der Vergangenheit, wie allgemein bekannt sein dürfte, 21 Crowd-Investitionen bereits gehabt. Von diesen 21 Crowd-Investitionen haben wir mittlerweile über die Hälfte zurückgezahlt, in der Regel vorzeitig. Und wir haben festgestellt, dass wir mittlerweile so groß sind, dass es auch eine eigene Plattform bedarf. Hintergrund ist auch, dass wir natürlich, wenn wir externe Plattformen benutzen, erhebliche Gebühren bezahlen. Teilweise bis zu 6,5% bezogen auf das Kapital, was wir einwerben. Diese Gebühren würden wir bei einer eigenen Plattform einsparen und wir sind bereit, diese Gebühren mit dem Anleger zu teilen. Wenn wir also bisher 6,5% oder 7,5% an Zinsen geboten haben, so kann der Anleger in Zukunft mit 9% oder 10% rechnen. Das ist eine Win-Win-Situation, sowohl für den Anleger als auch für uns.
Wie sieht denn Ihr idealer Anleger überhaupt aus? Wer ist das?
Der ideale Anleger ist ja jemand, der Immobilienaffinität hat und bereit ist, auch mal ein Risiko einzugehen. Denn Crowd ist nicht ohne Risiko, auch wenn wir, das sage ich ganz offen, alle Projekte hervorragend bisher abgewickelt haben. Ich sehe den Anleger eigentlich als jemand, der sich mit der Immobilie, die wir finanzieren, auch beschäftigt und der auch mal bereit ist, einen größeren Betrag zu investieren, also durchaus mal 1.000 oder auch eine Firma mal 10.000 Euro.
Also die Beträge sind auch gedeckelt. Also man kann nicht so viel anlegen, wie man möchte.
Das ist so, ja. Also in Crowd ist das ja so gesetzlich geregelt, dass der Einzelne bis zu 10.000 Euro anlegen kann. Und wenn Sie eine Firma sind oder eben, ich sag mal, entsprechendes Vermögen im Hintergrund haben, dann können Sie bis zu 100.000 Euro anlegen.
Wie finde ich denn die richtige Immobilie bei Ihnen auf der Plattform?
Die finden Sie einfach, indem Sie auf unsere Plattform klicken. Und schon haben Sie die Immobilie. Wir werden starten mit einem Projekt, einem Pflegeprojekt, und zwar einem Demenzhaus. Das machen wir im Moment sehr viel. Dieses Demenzhaus in Grevenbroich wird zwei Demenzwohngemeinschaften beinhalten und eine Kurzzeitpflege, darüber hinaus verschiedene Pflegewohnungen, ausgerichtet auf demente Menschen. Wir wissen alle, Demenz ist ein Thema, das uns alle mal betreffen kann, beziehungsweise auch vielen in der Familie schon betroffen hat. Es ist eine sehr gute Investition deshalb, weil zum einen diese Demenzhäuser den dementen Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen in einer Gruppe von, ich sage jetzt nicht Gleichgesinnten, aber Personen, die ähnlich betroffen sind, die sich gegenseitig helfen und miteinander kommunizieren können auf eine Art und Weise, was ein Gesunder mit einem Dementen gar nicht mehr machen kann. Es ist aber auch insofern sicher, als dass uns die Dementen nicht ausgehen. Das heißt, die Nachfrage nach diesen Häusern von der Mieterseite und auch von der Betreiberseite ist quasi unendlich, sodass wir gar nicht so viele Demenzhäuser bauen können, wie wir Mieter und Betreiber haben. Und auch im Investitionsmarkt sind diese Demenzhäuser sehr geschätzt. Wir haben sehr große Fonds, die bei uns diese Demenzhäuser bereits erwerben, sobald die Baugenehmigung erteilt ist. Also von daher ein rundum gelungenes und abgesichertes Projekt.
Also Pflegeimmobilien sind ein Trend, würden Sie das unterschreiben?
Ja, aber die Demenzhäuser sind natürlich eine besondere Geschichte, die sich so ein bisschen von der Pflegeimmobilie abhebt, weil hier einfach der Bedarf auf einen unendlichen Markt trifft, der auch in Jahrzehnten nicht gedeckt werden kann. Ich mache mal ein Beispiel. Das Bundesgesundheitsministerium hat ermittelt, dass in Nordrhein-Westfalen in den nächsten 5 Jahren 6.000 Demenzhäuser benötigt werden. Zurzeit gibt es knapp über 800. Also selbst wenn wir und alle anderen Projektentwickler nichts anderes machen würden als Demenzhäuser, 6.000 kriegen wir in 5 Jahren nicht hin.
Apropos Risiken, das Wort haben Sie vorhin schon mal erwähnt. Wie vertreiben Sie mir denn die Sorgenfalten bezüglich eines Totalverlusts?
Also es ist so, dass bei uns, wenn wir eine Crowdinvestition starten, ich persönlich dahinter stehe. Das heißt, die Gesellschaft, die hier das Geld einsammelt, ist eine GmbH und Co. KG, bei der ich persönlich haftender Gesellschafter bin und für die gesamte Summe persönlich einstehe. Das ist relativ selten auf dem Crowdmarkt. Es gibt hin und wieder mal eine Höchstbetragsbürgschaft, aber ich kenne keinen Anbieter, bei dem die Situation so ist, dass er zu 100% die Investition absichert. Wir machen keine Nachrang, das will ich auch gleich erwähnen, keine Nachrang Grundschulden. Wir halten das für Augenwischerei. Denn natürlich finanzieren wir neben Crowd die Immobilie auch über eine Bank. Das ist immer eine Mischfinanzierung. Man hat immer eine Bankfinanzierung. Man hat Eigenkapital von uns, was wir reintun. Das sind in der Regel 20%. Und man hat dann das Crowd-Financing. Die Bank will immer den ersten Rang im Grundbuch haben. Eine nachrangige Grundschuld für die Crowd-Investoren wäre damit eigentlich wertlos im Falle der Verwertung. Sodass wir dazu übergegangen sind zu sagen, wir wollen diese Kosten gar nicht erst produzieren und dann weitergeben an den Crowd-Investor, sondern wir sagen, ich stehe dafür ein.
Ja, und dadurch, dass die Bank auch Teilnehmer ist, müssen Sie auch deren Auflagen erstmal erfüllen.
Das ist richtig. Die Bank prüft das Projekt natürlich auch sehr genau. Aber noch einmal, bei uns ist es ja so, dass die Projekte, die wir starten, in der Regel schon bei Baugenehmigungen verkauft sind, weil die Nachfrage so groß ist. Und hier in diesem Falle ist es so, dass wir die Baugenehmigung gerade erreicht haben und wir sind kurz davor, den entsprechenden Kaufvertrag mit einem institutionellen Investor aus Hamburg abzuschließen.
Wie viele Projekte pro Jahr planen Sie ungefähr?
Wir produzieren im Jahr etwa 33 Projekte, 30 bis 33 Projekte. Das hängt immer davon ab, ob man ausreichend vernünftige Grundstücke findet. Die meisten Projekte produzieren wir für Family Offices, die fest bei uns bestellen. Das heißt, wir haben mal angefangen als kleiner Makler in der Eifel und haben dann festgestellt, dass unsere Kunden Investitionsbedarf haben, haben angefangen, für diese Projekte zu entwickeln. Diese Kunden sind heute noch bei uns. Wir haben mittlerweile über 30, auch zufällig über 30 Family Offices. Diese Family Offices haben einen festen Investitionsbedarf. Teilweise investieren sie allein in ein Projekt, teilweise investieren sie gemeinsam in ein Projekt, in der Regel ausschließlich mit Eigenkapital, sodass von den 33 Projekten, die wir im Jahr machen, nur ein kleiner Bruchteil auf den freien Markt kommt.
Apropos Projekte, alles nach Berlin oder wo gibt es sonst noch Investitionsobjekte?
Also wir bauen ausschließlich in Berlin und in Nordrhein-Westfalen. Das hat den Hintergrund, dass wir in Nordrhein-Westfalen angefangen haben. Da kenne ich jede Stadt und jeden Ort und jeden Stein und weiß, wer drunter wohnt. Und in Berlin ist das ähnlich. Ich lebe selbst seit über 40 Jahren jetzt in Berlin, seit der Sonder-AFA seinerzeit. Und das wird der eine oder andere noch kennen. Und auch hier in Berlin kennen wir natürlich den Markt und seine Mitspieler. Und deswegen konzentrieren wir uns ausschließlich auf diese beiden Märkte. Wir kriegen häufig Angebote auch zur Projektentwicklung aus Bayern, aus Baden-Württemberg oder aus dem norddeutschen Raum. aber wir lehnen die grundsätzlich ab, weil wir sagen, wir kennen den Markt nicht, wir kennen die Teilnehmer nicht, wir kennen die Situation nicht, wir bleiben bei dem, was wir können.
Könnte man Sie trotzdem dazu bewegen, wenn man das passende Projekt hätte, vielleicht Ihren Markt auszudehnen?
Nein, im Moment nicht, ganz klar nicht, weil wir in Nordrhein-Westfalen, wie ich gerade schon dargestellt habe, im Bereich der Demenzhäuser und auch in Berlin ausreichend zu tun haben. Wir können den Bedarf gar nicht decken.
Sie haben auch noch ein zweites, nennen wir es mal Standbein, das sind Boardinghäuser, Service Departments. Ist das ein Weg aus der Hotelkrise oder ein schwieriger Nachbar?
Weder noch. Also der Kunde des Boardinghauses ist kein Hotelkunde, sondern die Zeiten, dass jemand an einen Ort gezogen ist, sich da eine Wohnung genommen hat und für jemanden arbeitet und dann da dauerhaft bleibt, haben sich geändert. Mittlerweile ist es so, dass die Arbeitswelt mobiler geworden ist. Man zieht schon mal von einem Ort zum anderen. Es gibt die sogenannten Arbeitsnomaden, nennt man die heute. Und es ist gerade so, dass in Ballungsräumen, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet oder aber auch in Berlin, dieser Trend sehr groß ist. Wir haben selber zum Beispiel eine Studie gemacht, zusammen mit einem namhaften Unternehmen und haben für Berlin und haben erforscht, welcher Bedarf dort besteht und haben festgestellt, dass der Bedarf in Berlin für Boardinghäuser sehr hoch ist und zum großen Teil noch gar nicht gedeckt. Ich will mal so ein paar Beispiele nennen. Wir haben einmal das kleine Silicon Valley hier in Berlin, den Adlershof. Früher nannte er sich Adlershof. Der wächst und wächst und wächst, wo riesen Weltunternehmen sich ansiedeln, die immer wieder Bedarf aus dem In- und Ausland haben an Mitarbeitern oder Personen, die für einen begrenzten Zeitraum hier bleiben. Dort konzentrieren wir in Berlin unsere Boardinghäuser und wir haben im Ruhrgebiet, also in der Rheinschiene, einen sehr starken Bedarf. Nehmen Sie nur mal zum Beispiel Unternehmen wie Ernst & Young, die regelmäßig zur Ausbildung Stagen machen mit ihren Mitarbeitern von 6 Monaten, die dann für 6 Monate eine Unterkunft brauchen, und auch da schließen wir uns an. Wir haben festgestellt, dass Boardinghäuser sehr krisenfest sind. In der Corona-Krise hatten wir zum Leidwesen unserer Boardinghausleitung eine Auslastung von deutlich über 80%. Das fanden die ganz traurig, weil die Auslastung normalerweise deutlich über 95% ist. Darüber haben wir natürlich ein bisschen geschmunzelt in der Geschäftsleitung, denn ab 40% Auslastung lohnt sich das Geschäft schon. Also das hat auch gezeigt, dass Boardinghäuser absolut krisenfest sind und mit der Hotellerie nichts zu tun haben. Wir durften auch offen bleiben, im Gegensatz zu den Hotels.
Ja, bleiben wir beim Thema Corona und die Branche. Inwieweit hat sich das Verhalten der Anleger durch Corona verändert?
Also wir sehen da gar keine Veränderung, im Gegenteil. Wir haben, also das mag auch daran liegen, dass wir gute Produkte haben und einen guten Namen im Krautbereich haben. Wir haben keinen Einbruch gesehen, also nichts, das irgendwie weniger geworden wäre in irgendeiner Form. Auch die Kunden, die bei uns Objekte kaufen, sind nicht weniger, sondern mehr geworden. Also Corona hat uns in dem Fall gar nicht betroffen. Was es uns natürlich wie alle betrifft, ist, dass durch Corona die Lieferketten unterbrochen wurden und natürlich gerade auf den Baustellen Lieferprobleme bestehen für Holz, für bestimmte Betonarten, für Eisen. Also das sind Dinge, die wir natürlich auch haben, die wir versuchen, mit intelligenten Maßnahmen aufzufangen. Aber auf der Anlegerseite haben wir da gar keine Problematik.
Wie sieht es denn mit den Niedrigzinsen aus? Das müsst Ihr Geschäft aber beflügeln.
Ja, also natürlich ist es so, dass Sie heute bei der Bank, da kriegen Sie kein Geld mehr, da müssen Sie welches mitbringen. Da leiden wir übrigens auch drunter, weil wir müssen natürlich auch Liquidität vorhalten. Das ist ja klar bei so einem großen Unternehmen. Und wir haben einen Mitarbeiter, der sich morgens nur damit beschäftigt, das Geld so zu verteilen, dass wir möglichst wenig Zinsen an die Banken zahlen müssen dafür, dass wir das Geld vorhalten. Das beflügelt natürlich die Krautinvestition, das ist gar keine Frage. Und von daher, aber ich muss dazu sagen, da die Niedrigzinsphase schon länger ist, ist es nicht so aktuell, ist, dass da mehr Leute dazugekommen wären. Also es ist so wie früher. Wir haben auch eine sehr treue Anlegerschaft, das muss man auch sagen. Also wir haben so ungefähr 20.000 Anleger, die regelmäßig uns suchen, auch auf den Portalen, regelmäßig bei uns anlegen und auch zufrieden sind offensichtlich, sonst würden sie das ja nicht tun. Von daher, ja, sind wir da eigentlich gut gesettelt.
Wir hätten nur vermutet, dass vielleicht die Risikobereitschaft bei der Kundschaft etwas gestiegen ist.
Das kann ich so gar nicht beurteilen, da bin ich ehrlich. Das weiß ich nicht, ob die gestiegen ist, weil unsere Projekte, wie ich schon sagte, sind ja rund, von daher und relativ schnell immer vergriffen auch. Teilweise haben wir in Minuten Crowd-Investitionen beendet. Von daher, ja, kann ich das gar nicht so einschätzen.
Ja, das merken wir manchmal auch. Wir sind manchmal gar nicht schnell genug, die Projekte online zu stellen. Da sind sie leider schon alle voll.
Ja.
Letzte Frage, wie viel Geld muss ich eigentlich mindestens mitbringen, um bei Ihnen einzusteigen?
Also wir haben eine Mindestanlage von 200 Euro vorgesehen, weil wir wollen sicherstellen, dass der Kunde sich auch Gedanken dazu macht, was er macht und sich mit dem Projekt beschäftigt. Und immer mal 200 Euro investiert, bemüht man sich auch mal und prüft mal, sind das ordentliche Leute und so weiter. Und da möchten wir schon Wert drauf legen.
Dann vielen Dank soweit und viel Erfolg beim Start der Bonafide-Plattform. Wer mehr wissen will, kann das auch natürlich bei uns machen, bei brokervergleich.de.
Nach dem Gespräch geht es jetzt ab zu den News, diesmal in eigener Sache.
Die News.
Wie erwähnt, läuft weiterhin und noch bis zum 15. September Deutschlands aktuell größte Brokerwahl auf brokervergleich.de. Im letzten Jahr nahmen rund 71.000 Kunden von Online-Brokern und Robo-Advisern daran teil. Wie viele es dieses Jahr sind? Lassen wir uns überraschen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir wieder Preise im Gesamtwert von rund 4.000 Euro, darunter ein iPad Pro und zwei iPhone 12 sowie eine GoPro Hero 9. Mit an Bord sind als Partner wie in den Vorjahren Wall Street Online und damit Deutschlands größte Finanzcommunity, die Quadriga Communication GmbH, die unter anderem den Börsentag Berlin veranstaltet, und das Magazin Markteinblicke. Erstmals wird die Brokerwahl von BTC, aka Bitcoin Echo, unterstützt, dem deutschsprachigen Leitmedium für Bitcoin, Blockchain und digitale Währungen. Letzteres passt gut, denn wir lassen ebenfalls erstmalig über die Kryptobörse des Jahres abstimmen. Hier stehen 12 Anbieter zur Wahl, von Bitpanda und Bitcoin.de über die Börse Stuttgart bis hin zu eToro und Trade Republic. Wie funktioniert die Teilnahme? Einfach auf brokervergleich.de die Brokerwahl anklicken oder dem Link im Podcast-Blog folgen und dann eine der drei Bereiche, das heißt Online-Broker, Robo-Advisor oder Kryptobörse auswählen. Den eigenen Anbieter bewerten, E-Mail-Adresse eintragen, abschicken, bestätigen nicht vergessen, fertig. Die Gewinner der Wahl geben wir wahrscheinlich live auf dem Börsentag Berlin am 9. Oktober 2021 im Berliner Moorbogen bekannt. Bis dahin, man hört sich. Das war's für diesmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Hess.